So, ich habe euch ein erstes Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, jeder hat irgendwie so eine Erinnerung, war, als das passiert ist. Das war vor 2 Jahren, Brasilien, Endspiel gegen Argentinien, Weltmeisterschaft. Wunderbar, nicht? Das ist ein Hochgefühl. Das wünschen wir uns jetzt für die EM. Ob es passiert, schauen wir mal. Man hat im Zuge dieses Sieges damals analysiert, wie haben die denn das geschafft? Es gibt einen Unterschied zwischen Siegen und Gewinnen. Beim Gewinnen ist es so, da fällt einem manchmal was zu, obwohl man es gar nicht verdient hat. Ja, also meine Frau auf der Dippemess hat da so eine Rose geschossen, nicht? Und dann schenkt sie die mir. Nicht? Die habe ich für dich gewonnen, sagt sie. Ich habe da gar nichts für gemacht, sie hat sie für mich gewonnen. Beim Siegen muss man was dafür tun. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Und man hat diesen Sieg damals analysiert und da gab es letzte Woche so ein Fokusthema, ich weiß nicht, wer sowas liest, Erfolg richtig planen, von den Siegertypen lernen. Das ist die Idee. Jetzt kann man sicher sagen, naja gut, ich spiele keinen Fußball, was interessiert mich das? Die haben es aber so gemacht, die haben gesagt, die Strategien, diese 12 Strategien, die die dort gemacht haben, die die zum Sieg hin geplant haben, sind eigentlich Sachen, die alle Berufsbereiche treffen. Mannschaftsbuilding, Stärkung, mach Stärken stark, also nicht Schwächen schwach machen, sondern Stärken stark machen und so Geschichten. Und da haben die gesagt, doch, man kann Dinge da auch planen. Jetzt kann man ja sagen, okay, Fußball ist das eine, im Berufsleben erfolgreich sein ist das andere. Was hat das jetzt geistlich mit uns zu tun? Eine ganze Menge. Weil beim geistlichen Leben geht es auch darum, dass man Siegerstrategien entwickeln muss. Wir leben in einem geistlichen Kampf. Es hört sich immer sehr martialisch an, also für die, die das jetzt befremdlich finden, weil sie sagen, was kommt der hier so militaristisch daher? Ja? Hat er den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt oder was ist da los? Nein, es ist eine geistliche Wahrheit, die Paulus in Epheser 6 beschreibt, dass er sagt, wir leben hier auf der Welt in einer Zone, in der wir angefochten sind und wo es auch darum geht, auf dem Weg in der Nachfolge mit Gott auch Strategien zu entwickeln, um siegen zu können, um in der Nachfolge stehen zu können. Wo zum Beispiel macht sich das bemerkbar? Tagtäglich, wenn ich entscheiden muss, welchen Weg soll ich denn jetzt gehen? Gott, welcher Weg ist mit dir? Tagtäglich, welcher Weg ist gut? Welcher Weg dreht sich eigentlich nur um mich? Und welcher Weg ehrt dich, Gott? Und es ist ein Sieg, wenn ich mich richtig entscheide. Und es ist ein Sieg, wenn ich mir die Frage überhaupt stelle, wenn ich bereit bin, diese Frage zu stellen. Ganz schwierig sind ja die Geschichten, wo ich dann so zwischendurch gehe und so sage, naja, man weiß eigentlich gar nicht, rechts oder links, irgendwie so zwischendurch und dann hängen bleibt. Nicht? Paulus ist jetzt so, dass er an einen jungen Schüler schreibt, an Timotheus, mit dem war er auch persönlich sehr eng verbunden. Und Paulus, als er diesen Brief schreibt, ist schon älter und er ist jemand, der dem Timotheus Dinge mitgibt, die ihm helfen sollen, siegreich zu glauben, im Glauben so zu leben, dass er Siegerstrategien entwickeln kann. Sozusagen ein Fokus auf biblischer Basis. Wir gucken uns diesen Predigttext an. In der evangelischen Landeskirche ist es so, dass man für jeden Sonntag so einen Predigttext vorgegeben hat. Ich weiß nicht, wer von euch die Losungen benutzt. Ihr könnt immer so im Losungsbuch schauen. Sonntag steht da so ein kleiner Text Predigt. Und da steckt dann so ein Bibeltext hinter. Das ist also der für heute vorgeschlagen ist. Paulus schreibt dort an seinen Schüler Timotheus, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Herr, segne unseren Sinn, öffne unseren Sinn, schenke, dass wir etwas mitnehmen, was uns näher zu dir bringt, was uns trägt und verändert. Amen. Der Paulus, der hat schon ganz schön was auf dem Kerbholz gehabt. Christen verfolgt und das unter so einem frommen Deckmantel. Drei Gedanken. Erstens, nicht verdrängen, benennen. Erstens, nicht verdrängen, benennen. Paulus schreibt hier, ich, Paulus, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Jetzt kann man so sagen, Paulus, was machst du da? Warum machst du dich so schlecht? Was soll das? Lass das doch bleiben. Paulus würde dem Timotheus sagen, es ist das Beste, um sieghaft im Glauben zu stehen und Jesus ernsthaft nachzufolgen, wenn du ehrlich bist vor ihm und vor den Menschen. Authentisch sein. Authentisch sein, echt sein. Was ist unsere Lieblingsübung? Das. Dinge unter den Teppich kehren. Warum machen wir das? Weil wir ahnen, so wie wir sind, werden wir beurteilt und das Urteil ist dann oft so, dass Menschen mit uns nichts mehr zu tun haben wollen. Und wer sich davon frei machen kann, andere Menschen zu beurteilen, den möchte ich mal sehen. Also ich glaube, dass wir alle das in uns tief drin haben, dass wir uns eine Meinung bilden über jemanden, ihn beurteilen und dass wir dann entsprechend mit den Menschen auch verfahren. Und deshalb kommt es, dass wir gern auch Dinge unter den Teppich kehren. Was hat Paulus eigentlich da getan, was er hätte unter den Teppich kehren können, was er aber nicht tut? Dass er eigentlich ein ziemlich mieser Typ war. Er hat im Namen Gottes Unrecht getan. Das ist eigentlich die schlimmste Form der Sünde, die es gibt. Warum? Weil man da nicht mehr drankommt. Wenn man mit sich und dem lieben Gott im Reinen ist und sündigt, kann man eigentlich machen, was man will. Man hat ja ein ruhiges Gewissen. Diese Phasen hat es in der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Von den Kreuzzügen angefangen bis hin zu irgendwelchen Geldmauscheleien oder machtbesessenen Ekelhaftigkeiten unter Christen. Anwesende immer ausgenommen, ist klar, nicht? Aber das ist tief in uns drin, dass wir Dinge, die wir tun und unter einen frommen Teppich kehren, die am schwerst zu erreichenden Sünden sind. Und Paulus deckt es auf, der sagt, ihr könnt es sehen, so ist es gewesen. Ehrlich werden, authentisch werden. Ich befürchte, dass vieles an Streitereien, an Zerwürfnissen, an Zerrissenheiten in der Christenheit daher kommt, weil wir so einen frommen Teppich über alles drüber legen und so tun, als wäre da nichts. Nicht, dass ihr denkt, ich hätte jetzt irgendwas Konkretes bei euch gehört und würde deshalb die Predigt halten. Das ist mir vor ein paar Jahren mal in einer anderen Gemeinde gegangen, dass nachher jemand anruft. Das hast du doch gesagt, weil du gehört hast, dass ich das gemacht habe. Also ich sage, nein, ich habe genau die gleiche Predigt am Morgen bei mir gehalten. So ist das hier heute auch. Also nicht, dass ihr denkt, ich würde ja irgendjemandem eins auswischen wollen oder so. Ja? Überhaupt nicht. Aber ich denke, dass ein Segen darauf liegt, wenn wir authentisch werden, wenn wir echt werden und nicht nur danach fragen, was kehre ich da unter den Teppich? Sondern auch frage, was ist das eigentlich für ein Teppich, mit dem ich gerne die Dinge zuleistere, mit dem ich gerne die Sachen überdecke. In dem Augenblick, wo es der Teppich der selbsternannten Frömmigkeit ist, kommt man ganz schwer an die Sachen ran. Es sind die schwierigst zu erkennenden Sünden. Die Selbstsucht, die sich unter einem frommen Gewand versteckt. Die Verhaltensweisen, die anklagend sind, verurteilend sind, aburteilend. Wo man den Eindruck hat, er macht es alles im Namen des Herrn. Mein Wunsch ist, dass wir von Paulus lernen. Und Paulus lässt sich zeigen, was falsch ist. Er bekennt es und benennt es. Mal ganz kurz nebenbei gesagt, das ist eine der Strategien, mit denen Jogi Löw seine Jungs damals zur Weltmeisterschaft geführt hat. Schwächen benennen und nicht unter den Teppich kehren. Ganz ehrlich, die sind da, die Schwächen, also benennen wir sie. Heiliger Geist, zeige mir, wo ich angefangen habe, im Namen der Frömmigkeit unter einen frommen Teppich Dinge zu kehren, die eigentlich bekannt werden sollten. Ein zweiter Gedanke. Nicht verdammen, vergeben. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Warum kehren wir Dinge gerne unter den Teppich? Weil wir wissen, dass Menschen knallhart sind in der Aburteilung, in der Bewertung anderer. Und jetzt hier die zusprechende Gnade. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Ich weiß nicht, wie ihr das Wort selig versteht. Ich hatte mal im Konfirmandenunterricht, also Konfirmandenunterricht ist die Zeit, so mit 13, 14, wo in der Landeskirche dann die Jugendlichen dann zur Konfirmation geführt werden. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch von euch konfirmiert worden. Da sagte mir mal ein Konfirmand, also ich kenne selig nur, wenn jemand besoffen ist. Das ist selig. War noch im Rheinland, ne? Kann man sich vorstellen. Und also ich habe daran gemerkt, dass gewisse Begriffe sich so entfremdet haben von dem Verständnis der Menschen, dass man sie auch wieder erklären muss. Selig heißt glücklich, erfüllt, verändert. Selig ist das Wunder, wenn Jesus etwas umgestaltet. Selig ist genau dieser Prozess. Wenn Jesus es schafft, dass etwas, was kaputt ist, etwas, was krank ist, zu etwas Gutem führt. Wie kann das geschehen? Wie passiert das? Wir kommen hier mitten ans Kreuzgeschehen heran. Ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr vom Kreuzgeschehen habt. Es gab mal Zeiten in der Reformation und danach, wo Luther gesagt hat, im evangelischen Bereich ist der Karfreitag der höchste Feiertag. Nordost ist der gut besucht, ist keine Frage. Aber wenn ich an meine früheren Gemeinden denke, im landeskirchlichen Umfeld, ist es neben Pfingstmontag einer der schlecht besuchtesten Feiertage, Karfreitag, wo man sich sagt, das ist so gruselig, da wird jemand ans Kreuz geschlagen, da muss man übers Leid nachdenken und ist auch schrecklich. Also Ostern ist irgendwie schön, da werden Ostereier gesucht, da scheint die Sonne und da kann man irgendwie viel mehr mit anfangen. Viele freie Gemeinden, habe ich gemerkt, haben sich damit abgefunden und Karfreitag wird auch gar nicht mehr begangen, geschweige denn, dass es thematisiert wird. Ich weiß nicht, bei euch ist das mit Sicherheit anders, aber was ich stark finde am Karfreitag ist, dass es genau um diesen Prozess geht, der dort benannt wird. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Umgestaltung passiert. Was geschieht am Kreuz? Ich hefte Dinge ans Kreuz, die absterben müssen. Und ich bringe sie Jesus, weil ich ehrlich geworden ist und sage, Herr, lass sie absterben und lass was Neues entstehen. Bewirke eine Umgestaltung. Ich weiß nicht, was bei dir umgestaltet werden muss. Ob es das Misstrauen Gott gegenüber ist. Ob es etwas ist, was tief in dir drin verletzt ist, wo du sagst, da sind andere Christen an mir schuldig geworden. Es geht und geht nicht weg. Mein Eindruck ist, dass das bei vielen Christen ein großes Problem ist. Dass da Verletzungen passiert ist und danach geht nichts mehr. Weil sie sagen, ich kann nicht. Und das verstehe ich, man kann wirklich nicht. Aber Jesus kann ans Kreuz heften und wenn da mir jemand über den Weg läuft, den ich ziemlich mies finde und doof finde und könnt euch jetzt noch schlimmere Worte ausdecken, ja, dass ich hingehe mit meinen Emotionen und mit dem, was ich dort erlebt habe und ich hefte es ans Kreuz und ich sage, Herr, lass es absterben, gestalte es um, schenk mir diese Seligkeit, dafür bist du gestorben. Das war der Grund, weshalb Martin Luther gesagt hat, der Kreuzestod, das Wort vom Kreuz, ist der Mittelpunkt dessen, was wir bezeugen und bekennen. Weil da das Heil geschieht, dass Dinge absterben werden und neu werden können. Ostern ist das Fest der Besiegelung, sozusagen der Bestätigung. Das Kreuz ist der Ort, wo Dinge zum Absterben kommen können. Ostern ist schön, gar nichts gegen einzuwenden, aber Karfreitag ist besser, weil Karfreitag den Ort des Heils bezeichnet. Ort der Rettung. Und Ostern ist die Bestätigung. So ist es. Ich wünsche uns, dass wir von Siegern lernen, von Typen wie Paulus, der genau das erlebt und erfahren hat, dass er Dinge benennt und dann zum Kreuz geht und nicht einfach nur sagt, Eier, Popeier, war doch nicht so schlimm. So verstehen wir ja oft Schuldvergebung. Och, alles nicht so schlimm. Da kann ich verstehen, wenn Menschen sagen, so wollen wir eigentlich keine Vergebung haben. Die Dinge auch werten und wertschätzen und auch ernst nehmen, was dort passiert ist. Und in der Wertung der Ernsthaftigkeit dessen, dass er sich verrannt hat und im guten Glauben, es Gott recht zu machen, unsägliches Leid verursacht hat, geht er hin zu Christus und sagt, ich hefte es ans Kreuz und bringe es zum Absterben. Lass es neu werden. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder selig zu machen. Die Einladung heute Abend, lass dich herausholen aus deinen Selbstanklagen. Kann ich nie wieder in Ordnung bringen. Lass dich herausholen aus deinem Denken, dass da zwischen dir und Gott etwas steht, was nicht weggeht, dass du dir nicht mehr verzeihen kannst. Und in der Begegnung mit Christus wirklich dieses Wunder erleben, dass Dinge neu werden. Umgestaltung, Umformung dessen, was kaputt ist. Übrigens, machen die das auch so, mal so nebenbei gemerkt. Wir haben ja Fußball jetzt heute alle im Kopf, ist klar. Nicht? Ich möchte von an der Stelle, ich habe kein Foto mitgebracht, weil ich es blöd finde, wenn man ein Negativbeispiel benennt, dann so ein Foto an die Wand zu werfen. Ich möchte von Max Kruse erzählen. Ich weiß nicht, wer das so ein bisschen mitverfolgt hat. Der hat ja früher bei Mönchengladbach gespielt. Das ist der Verein, wo guter Fußball gespielt wird, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Nicht? Und dann hat ja Mönchengladbach in der letzten Saison das Glück gehabt, den noch gut an Wolfsburg verkaufen zu können. Nicht? Also gab eine ganz schöne Ablösesumme, das war nicht das Schlechteste. Bei Wolfsburg begannen dann die Probleme. Das ist eigentlich ein grandioser Spieler. Das ist so ein Typ, so ein Alpha-Tier, ja? Der schafft was weg. Max Kruse ist jemand, der auch andere mitreißen kann. Das Problem bei ihm ist, dass er die dunklen Seiten in seinem Leben nicht umgestalten konnte oder nicht in der Lage war, sie umgestalten zu lassen oder daran zu arbeiten. Er war auch gar nicht willens. Ich weiß nicht, wer das mitverfolgt hat. Also ich lese ja so beim Rewe oder so, wenn da die Bild-Zeitung ausliegt, da lese ich immer so die Headline und so ein bisschen kaufen würde ich sie mir nicht. Aber wenn man drauf gucken kann, mache ich das. Und das war ja unglaublich, was da passiert ist. 70.000 Euro im Taxi verloren angeblich und dann Glücksspiel und dann diverse Videos ins Netz gestellt, über deren Inhalt ich mich jetzt hier nicht auslassen möchte. Also da waren Sachen, wo man so sagt, man merkt, der Kerl hat um sich gekreist, der hat das nicht in den Griff bekommen, diese Egomanie irgendwie umgestalten zu lassen. Er ist daran gescheitert. Und er ist letztendlich heute ein gescheiterter Spieler, es sei denn, da passiert noch irgendwas Größeres. Jogi Löw hat ihn ja auch nicht für die Nationalmannschaft deshalb bestimmt, obwohl er in allen Rewe-Sammelmappen als Bild mit dabei ist. Mein Sohn zeigt mir das immer. Umgestaltung, ein wichtiger Punkt bei solchen Geschichten, wo ich natürlich sage, eigentlich wissen die gar nicht so richtig die Quelle der Umgestaltung. Bei denen liegt die Quelle der Umgestaltung im guten Willen, in der eigenen Kraft, die man hervorzubringen hat. Es ist ja auch so eine Ahnung davon, dass irgendwie da was Spirituelles sein muss im Leben, was mir auch hilft, mich umgestalten zu lassen. Es wird ja durchaus empfohlen, meditier doch mal oder so, mach das mal. Das wird auch unbedingt in allen Management-Seminaren empfohlen, weil man vor einem Geheimnis steht, dass eine umfassende Umgestaltung in Bereiche reingeht, die ich mit der Willenskraft nicht mehr in der Macht und in der Hand habe. Und jetzt sagt Paulus, bei Jesus hast du es. Er ist gekommen, um uns umzugestalten. Christus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen. Umgestaltende Veränderung. Ein dritter Gedanke, nicht aussetzen, einsetzen. Nicht aussetzen, einsetzen. Wie ist das, wenn du mit Menschen zu tun hast, die schuldig an dir geworden sind, die dich bitter enttäuscht haben? Mir sagte mal in einer früheren Gemeinde jemand, ach wissen Sie, so mit der Vergebung, das will ich gar nicht. Gesagt, Warum? Ist doch schön, wenn jemand anders mir vergibt. Ist doch prima, ist die Situation wieder bereinigt. Ja, sagt er, das ist so eine Sache. Wenn meine Frau mir vergibt, dann ist das immer wie so bei so einem Großherzog. Ne? Dass sie so sagt, guck mal, ich halte dich für ein dummes, aber ich bin so gnädig und ich vergebe dir. Aus meiner großen Huld und meinem Erbarmen vergebe ich dir. Und ich lasse es dich aber spüren, was ich eigentlich von dir denke und dass ich wenig Hoffnung habe, dass sich existenziell was dran ändert. Also das ist eine Form von Vergebung, die so ist, dass ich verstehen kann, dass man sagt, die will ich eigentlich gar nicht. Oder hat man Freude daran, in der Abhängigkeit eines Menschen zu stehen, der mir erklärt, dass er mich eigentlich für einen ziemlichen Deppen hält. Ich weiß es nicht. Nicht aussetzen, einsetzen. Paulus wurde wieder eingesetzt. Das ist das Entscheidende. Wenn wir in unseren Predigttext gucken, dann sagt Paulus hier, ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Das ist doch unglaublich. Der hat Christen verfolgt, der ist verbrannt. Wenn wir bei uns in Führungsetagen oder in der Politik gucken, also wer sowas gemacht hat, so gegen den eigenen Laden gehabt hat, den kann man doch keinen vertrauensvollen Job mehr anbieten, oder doch? Das ist das Geheimnis der vergebenen Liebe Jesu, dass sie immer auch Leute wieder einsetzt und ihnen Vertrauen entgegenbringt. Ich weiß, das ist mit viel Verletzungen und auch Rückschlägen verbunden, weil man sich so sagt, Mensch, jetzt hast du es zweimal und dreimal gemacht, ihm wieder Vertrauen entgegengebracht, wieder eingesetzt und wieder die Enttäuschung. Aber so ist es, so leben wir. Nicht aussetzen, einsetzen. Jemandem Vertrauen entgegenbringen und sagen, komm, ich glaube, dass Gott bei dir was tun wird und tun will. Wie wäre es, wenn du jemanden in Gedanken hast, dem du eigentlich nichts mehr zutraust, den du eigentlich für einen ziemlichen Idioten hältst? Das wird niemand hier in der Gemeinde sein, das ist klar, sonst würdet ihr euch hier nicht treffen. Aber vielleicht jemand irgendwo außerhalb der Gemeinde, ich weiß es ja nicht. Dass du diese einsetzende Güte Gottes jemandem entgegenbringst und ihm etwas zutraut, weil Jesu Liebe das genau macht. Ich weiß nicht, wer damals diese Szene beobachtet hat. Das war im Endspiel gegen Argentinien, damals vor 2 Jahren. Nicht? Und es ist auch einer der Tipps hier übrigens, nicht, für siegreich leben. Was ist in dieser kurzen Pause passiert vor der Verlängerung? Da geht Jogi Löw auf Mario Götze zu und er flüstert ihm ins Ohr, ich traue dir zu, dass du das Tor jetzt reinmachst. Und jetzt kann man darüber streiten, ob das wirklich der ausschlaggebende Satz war bei Mario Götze, aber er selber sagt es so, dass dieses Zutrauen des Trainers in ihm Kräfte geweckt hätte. Wie viel mehr mag der zutrauende Satz Jesu, dass er durch uns Segensreiches bewirken will, dass er uns einsetzt, etwas bewirken in unserem Leben? Ich weiß nicht, wo er was bewirken soll in eurem Leben. Ich weiß nicht, was dran ist. Aber ihr könnt und dürft ein Segen sein. Als Gesegnete könnt ihr hingehen und ihr seid eingesetzt, loszugehen und etwas von der Liebe Jesu weitergeben. Dazu seid ihr berufen, egal wo ihr gerade steht. Dazu seid ihr berufen. Von dieser Identität her zu leben, das wünsche ich euch aus ganzem Herzen. Weil diese Identität, von der ich mich dann auch begreifen und mir das zusprechen lassen kann, geht die Veränderung aus. Und die kommt durch Jesus Christus allein. Was gibt Paulus an den jungen Timotheus weiter? Das war so ein bisschen ängstlicher Typ wahrscheinlich. Sehr ganz fürsorglich, wenn der Paulus dem Timotheus auch schreibt, hier trinken ein Gläschen Wein für deine Magenschmerzen und so. Ob das jetzt wirklich gegen Magenschmerzen hilft, weiß ich nicht. Aber das ist ja eine schöne Sache, wie fürsorglich er sich so um ihn kümmert. Und er gibt ihm hier in unserem Predigtext so eine Siegerstrategie mit. Nicht verdrängen, sondern benennen. Bleib echt, Timotheus. Kehr nichts unterm Teppich und leg nicht den frommen Teppich der selbstgemalten Bespiegelung drüber, sondern bleib ehrlich, bleib authentisch. Nicht verdrängen, sondern benennen. Nicht verdammen, sondern vergeben. Leb aus der umgestaltenden Kraft Jesu Christi, die sich am Kreuz ereignet und nicht aussetzen, sondern einsetzen. Lass dich einsetzen für das, wo Jesus dich hinschicken will. Und es wird Gutes geschehen. Amen.